möchte ich euch alle herzlich zu unserem anderthalbsten oder zweiten Seminartag begrüßen. Ich werde eine ganz kurze Einführung oder ich werde heute beginnen, die Bhagavad Gita ein bisschen in einen historischen Zusammenhang zu stellen und dann in das erste Kapitel überzugehen, weil das erste Kapitel der Bhagavad Gita eben sehr stark mit dem historischen Hintergrund der Geschichte des Mahabharatas zusammenhängt. Helge, magst du mir das mal kurz geben, das Mahabharata? Ja, den ganzen. Denn, Dankeschön. Viele, die Bhagavad Gita sehen, denken, oh, da habe ich ja viel zu lesen. Hoffentlich schaffe ich das bei dem bisschen Zeit, das ich mir nehmen kann. Aber man muss immer bedenken, dass die Bhagavad Gita ja nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Buch des Mahabharatas, das 18 Bücher hat, ist. Und das ist hier das Mahabharata in einer englischen Übersetzung, aus einem alten Shakespeare-Englisch. Also ich kann es nicht beurteilen, ich habe es mir sagen lassen von Ganguly, eine sehr gute Übersetzung. Und ganz dünnes Papier, wie so eine Bibelausgabe praktisch. Das sind mehr, ich glaube, 118.000 Doppelverse. Während daraus sind die Bhagavad Gita 700.
Ohne Erläuterung sogar.
Ja, wenn das jetzt noch erläutert wäre, wie unsere Bhagavad Gita, dann könnte ich es nicht mehr heben. So, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Werk, in das die Bhagavad Gita als das zentrale Juwel eingebettet ist. Das Mahabharata enthält die interessantesten Geschichten. Es heißt, in Indien sagt man, was immer es gibt, findet sich im Mahabharata. Und was es im Mahabharata nicht gibt, das gibt es auch in der Welt nicht. Insofern ist alles drin, was die Menschen bewegt, von Politik, Intrigen, wilde Liebesgeschichten, alles findet man im Mahabharata, was es im menschlichen Leben gibt. Und das ist etwas, was die Menschen sehr interessiert. Das liest man gerne, da ziehen die Barden, ich glaube, man nennt sie so, umher und singen das Mahabharata, erzählen es den Menschen. Aber es kommt dann immer wieder auf diese spirituelle Essenz des Mahabharatas, nämlich die Bhagavad Gita. Man kann fast sagen, das ist die wichtigste Aufgabe des Mahabharatas, nämlich die Bhagavad Gita in das Zentrum zu stellen und den Menschen zugänglich zu machen. Und denn viele Menschen interessieren sich eben weniger für Philosophie und philosophisch abgehandelte Texte, aber für solche spannenden Geschichten kann sich jeder begeistern. Und so tut das Mahabharata diesen wichtigen Dienst, die Bhagavad Gita den Menschen näher zu bringen. So, das Mahabharata selber ist wiederum ein Teil, ein Teil der Veden. Dies ist nochmal eine ganz kurze Übersicht über wichtige Teile der vedischen Schriften, also die ursprünglichen Chaturvedas, die vier Vedas, Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda, die ursprünglich ein Veda waren, der Yajur Veda und dann von Vyasadeva in vier Teile gegliedert wurden. Die werden dann kommentiert von den 108 Upanishaden, das sind also 108 sehr philosophische Texte, Gespräche zwischen großen Weisen, den Rishis und den Munis über den philosophischen Sinn der Veden. Und die Upanishaden sind sehr, sehr schwierig zu verstehen, weil sie in einer sehr abstrakten, sehr metapherreichen Sprache auch abgehandelt sind. Und es gibt zu diesen Upanishaden 6 philosophische Systeme, die Upanishaden in einen weltanschaulichen Zusammenhang stellen. Das sind die sogenannten Shatdarshan oder die 6 vedischen Philosophien von den großen Weisen Gotama, Logik heißt seine Philosophie dann Nyaya, Kanada, Vaisheshika, seine Art Atomtheorie, Kapila, Sankhya, das analytische Studium, was ist Materie, was ist spirituell. Dann Jaimini, Kama Mimamsa, das ist die Philosophie über das Gesetz des Karma und die vedischen Opfer und wie das zusammenhängt mit den Naturgesetzen, die das Universum bestimmen. Dann die 5. Philosophie von Ashtavakra Muni, die Mayavad-Philosophie, das unpersönliche Konzept der Wirklichkeit und auch Gottes in den Vordergrund stellt. Und dann, nicht zu vergessen, Patanjali, dessen Ruhm bis in die heutige Zeit andauert, der den Ashtanga-Yoga-Weg im großen Detail beschrieben hat in den Yoga-Sutras, die nach ihm benannt sind, Patanjali Yoga-Sutras. Das sind also die sechs großen, diese Philosophie wird auch als Yoga bezeichnet, die sechs großen vedischen Philosophien, die die Upanishaden erklären, die wiederum die Veden erklären. So kann man diese Reihe sehen, das ist also hier so schön gezeichnet. Die sechs Philosophien, die sechs vedischen Philosophien heben verschiedene Aspekte der vedischen Philosophie hervor. Das eine betont mehr den unpersönlichen Aspekt, das andere betont mehr den materiellen Aspekt und so weiter. Und das nächste betont mehr die Wechselwirkung zwischen Materie und Bewusstsein. So hat sich jeder dieser Philosophen einen Aspekt rausgesucht und ihn sehr stark hervorgehoben. So das Vedanta Sutra fasst all diese verschiedenen Ansätze zur Wirklichkeit zusammen und lässt sie somit zu ihrer Geltung kommen, zeigt aber auch, wo ihre Schwächen sind. Das Vedanta Sutra ist eine Auseinandersetzung mit den Upanishaden auf der Grundlage dieser sechs Philosophien. Und Vedanta bedeutet das Ende der Veden, Veda Anta, oder das Ende des Wissens, die Schlussfolgerung allen Wissens, so dass man nicht mehr all die Veden und die Upanishaden und die sechs Philosophien einzeln studieren muss, um letztlich das vedische Wissen völlig zu verstehen, sondern mit einem Werk, dem Vedanta Sutra, das auch ungefähr 800 Verse hat, auskommt. Allerdings, um das Vedanta Sutra zu verstehen, muss man schon die Upanishaden und die Veden und die sechs Philosophien kennen. Sonst bringt das einem nichts. Insofern, ich habe es hier stehen, das Vedanta Sutra, es ist eine ganz schöne Herausforderung. Und für einen Menschen, der nicht mindestens 12 Jahre die Sanskrit-Grammatik studiert hat und verinnerlicht hat, nicht zu bewältigen. Und genau dieses Vedanta Sutra ist in einer sehr klaren, einfachen Form fürs Volk, kann man geradezu sagen, in der Bhagavad Gita zugänglich. Also die Philosophie der Bhagavad Gita und des Vedanta Sutras unterscheiden sich nicht voneinander. Ganz im Gegenteil, Krishna bezieht sich in einigen Versen der Bhagavad Gita sogar auf das Vedanta Sutra und sagt, das Gleiche wird hier noch einmal erklärt. Während halt Vedanta Sutra für diejenigen ist, die unbedingt sehr komplizierte philosophische Erläuterung brauchen, um etwas zu verstehen, ist die Bhagavad Gita für diejenigen, die auch mit Wissen zufrieden sind, das sehr einfach und sehr klar zu verstehen ist. Das ist eine sehr große Segnung, dass die Bhagavad Gita uns dieses spirituelle Wissen zugänglich macht. Das ist ein kleiner Überblick über den Baum des vedischen Wissens, der natürlich noch sehr viele feine Äste und Abzweigungen hat, aber das wäre sicherlich ein Seminar für sich. So, in diesem großen Zusammenhang ist die Bhagavad Gita dann auch zu sehen. Gibt es so ein schönes Gedicht, das ich kurz vortragen möchte von Shankaracharya, einem der großen Philosophen Indiens, also der auch weit über Indien hinaus bekannt geworden ist, so im 9. Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Der hat ein wunderschönes Gedicht zu Ehren der Bhagavad Gita verfasst. Ich bin kein großer Vortragskünstler, aber ich werde es einfach mal so vorlesen, wie es hier von Srila Prabhupada übersetzt worden ist. O Bhagavad Gita, durch deine 18 Kapitel lässt du niederregnen über die Menschen den unsterblichen Nektar der Weisheit des Absoluten. O segenspendende Gita, Sri Krishna selbst erleuchtete durch dich Arjuna. Später nahm der uralte Weise Vyasa dich in das Mahabharata auf. O liebende Mutter, Zerstörerin der Wiedergeburt des Menschen, in die Dunkelheit dieser vergänglichen Welt, über dich meditiere ich. Heil dir, O Vyasa, du bist von mächtigem Intellekt und deine Augen sind weit wie die Blätter des vollerblühten Lotus. Du warst es, der dieses Licht der Weisheit hell erstrahlen ließ, indem er es füllte mit dem Öl des Mahabharata. Ich grüße dich, O Krishna, O der du die Zuflucht bist der schaumgeborenen Lakshmi und all derer, die Schutz suchen bei deinem Lotuswissen. Du bist in der Tat der wunscherfüllende Baum für deine Geweihten. Deine eine Hand hält einen Stab, um Kühe zu treiben. Und deine andere Hand ist erhoben, der Daumen berührt die Spitze deines Zeigefingers, wirkliches Wissen andeutend. Gegrüßt seist du, o höchster Herr. Denn du bist der Melker, der Ambrosia der Gita. Die Upanishaden sind wie eine Herde Kühe, Shri Krishna, der Sohn eines Kuhhirten, ist ihr Melker. Arjuna ist das Kalb. Der höchste Nektar der Gita ist die Milch. Und der Weise, der seinen Intellekt geläutert hat, ist der Trinkende. O Sohn Vasudevs, Vernichter der Dämonen Kamsa und Shanuda, du höchste Glückseligkeit, Mutter Devakis, o du, Guru des Universums, Lehrer der Welten, dich, o Krishna, grüße ich. Von diesem schreckenerregenden Fluss des Schlachtfeldes von Kurukshetra, den die Pandavas siegreich überquerten, waren Bhishma und Drona die hohen Ufer, Jayadrata das Wasser des Flusses, der König von Gandhara die blauen Wasserlilien, Shalya der Hai, Kripa die Strömung, Karna die mächtigen Wellen, Ashwatthama und Vikarna die furchterregenden Alligatoren und Duryodhan der starke Strudel. Aber du, o Krishna, warst der Fährmann. Möge der makellose Lotus des Mahabharata, der auf den Wassern der Worte Vyasas wächst, von dem die Bhagavad Gita der unwiderstehliche süße Duft ist und seine Heldengeschichten die vollerblühten Blätter sind, voll geöffnet durch die Worte Sri Haris, der die Sünden des Kali-Yuga zerstört, an dem sich täglich erleuchten die nektarsuchenden Seelen, die so vielen Bienen gleichen, welche freudig umherschwärmen. Möge dieser Lotus des Mahabharata uns den höchsten Segen spenden. Gegrüßt sei Sri Krishna, die Verkörperung höchster Glückseligkeit, dank dessen Gnade und Mitleid der Stumme beredsam wird und der Lahme Berge erklimmt. Ihn grüße ich. Gegrüßt sei dieser höchste Leuchtende, den der Schöpfer Brahma, Varuna, Indra, Rudra, Marut und alle göttlichen Wesen mit Hymnen preisen, dessen Herrlichkeit besungen wird von den Versen der Veden, den die Sänger des Sama besingen und dessen Ruhm die Upanishaden im vollen Chor verkünden, den die Yogis sehen mit ihrem Geist, der vertieft ist in vollkommene Meditation und von dem alle Scharen der Götter und Dämonen die Grenzen nicht kennen. Ihn, den höchsten Gott Krishna, seien alle Grüße. Ihn grüßen wir, ihn grüßen wir, ihn grüßen wir. Für diejenigen, die das nachlesen möchten, die Schönheit des Selbst, ein sehr schönes Buch, das auch einen sehr schönen Zugang zur Bhagavad Gita gibt. Ich möchte nicht auf viele der Dinge eingehen, die hier erwähnt wurden. Die Bhagavad Gita als Teil des Mahabharata-Epos. Viele von euch und Ihnen werden das Mahabharata kennen, die Geschichte der Pandavas, der fünf Brüder. Arjuna ist einer dieser vier Brüder. Die anderen heißen Yudhishthira, der Älteste, Bhima und die beiden jüngsten Zwillingsbrüder, Nakula und Sahadev. Ich habe nur ganz kurz einmal, weil man im ersten Kapitel der Bhagavad Gita mit diesem Namen teilweise dann doch konfrontiert wird, die Personen des Mahabharata-Epos auf einer Folie zusammengefasst. Für uns wichtig ist Vichitavirya, dessen beiden Söhne Pandu und Dhritarashtra im Mahabharata eine große Rolle spielen. Pandu war der ältere Sohn Vichitravirjas, Dhritarashtra war der älteste Sohn, aber er war blind. Er konnte somit nicht die Herrschaft des Königreiches übernehmen, so übernahm sein Bruder Pandu. Doch er verstarb sehr früh. Aber seine fünf Söhne, die Pandavas, waren damals noch nicht alt genug, um die Regentschaft zu übernehmen. So führte, obwohl er blind war, Dhritarashtra die Regierungsgeschäfte des Staates weiter. Er hatte auch einen Sohn, Duryodhan, der viele Brüder hatte. Und es heißt, Dhritarashtra war nicht nur körperlich, sondern auch spirituell blind. So konnte er nicht sehen, dass Duryodhan eigentlich die Verkörperung aller schlechten Eigenschaften war. Im Mahabharata heißt es, bevor er geboren wurde, heulten überall die Schakale und alle unglückverheißenden Omen waren sichtbar. So konnte er sehen, dass dieser sein Sohn die Ursache für die Zerstörung seiner ganzen Dynastie und für großes Chaos in der menschlichen Gesellschaft sein würde. Und so kam es dazu, dass Duryodhan sich die Macht aneignen wollte. Und für ihn gab es nur diesen einen Wunsch in seinem Leben, Macht. Und das Wort Liebe gab es in seinem Wortschatz nicht. Er kannte nur das Streben nach Macht. Und auf der anderen Seite waren die fünf Pandavas, deren Wesen vollkommen göttlich war. Sie waren Söhne der Menschen, aber auch Söhne der Götter und verkörperten alle Tugenden. Aber die Macht war auf Seiten Duryodhans und Dhritarashtras. Und so kam es zu einer Konfrontation. Zu der Konfrontation der Kauravas, der Söhne Dhritarashtras, und der Pandavas, der Söhne Pandus. Und diese Konfrontation, die sich trotz aller Bemühungen Krishnas um Frieden nicht friedlich lösen oder regeln ließ, wie gestern in der Diashow gezeigt wurde, wollten die Pandavas jeder nur ein Dorf. Damit wären sie zufrieden gewesen, von dem großen Weltreich. Aber Duryodhan sagte, ein Mann teilt seinen Besitz nicht. Ich gebe ihm nicht so viel Land, dass sie eine Stecknadel dort hineinstecken dürfen. Und damit waren alle Friedensbemühungen gescheitert. Und es kam zu der Auseinandersetzung, die noch heute bekannt ist als die Schlacht von Kurukshetra. Und da beginnt die Bhagavad Gita mit dem ersten Kapitel. Den ersten Vers der Bhagavad Gita spricht Dhritarashtra. Dhritarashtra uvacha Dhammakshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsava Mamaka Pandavasheva Kimakurvata Sanjaya. Hier sprach Dhritarashtra, der ebenfalls in der Nähe des Schlachtfeldes von Kurukshetra gegenwärtig ist, seinen Sekretär Sanjaya, weil er selber nicht sehen konnte. O Sanjaya, was taten meine Söhne und die Söhne Pandus, die sich an der Pilgerstätte von Kurukshetra voller Kampfeslust versammelt hatten? Kurukshetra war als ein uralter Pilgerort, als eine heilige Stätte bekannt. Und Sanjaya berichtet jetzt Dhritarashtra in 9 Versen, ersten 9 Versen des ersten Kapitels über die Situation auf dem Schlachtfeld. Ja, das geht bis zum 13. Vers des ersten Kapitels. Und dann beginnt die Schlacht langsam ernst zu werden. Es sind dort einige Verse, in denen beschrieben wird, wie die verschiedenen Feldherren auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra in ihrem Muschelhorn blasen. Wir haben heute so ein kleinen Geschmack davon bekommen, was es bedeutet, in ein Muschelhorn zu blasen, weil Rinder Devi in so ein klitzekleines Muschelhorn geblasen hat. Aber die hatten solche großen Muschelhörner, und es war meistens, wenn die Gegner oder die Feinde eines jeweiligen Feldherrn dessen Muschelhorn hörten, dann erzeugte das unangenehme Gefühle, teilweise sogar der Angst oder der Furcht in ihrem Herzen. So wird es hier beschrieben. Panchajanya Rishikesho Devadattam Dananjaya Pandam Damo Mahashankam Bhima Kama Vrikodara. Shri Krishna blies sein Muschelhorn namens Panchajanya. Arjuna blies seines Namens Devadatta. Und Bhima, der unersättliche Esser und Vollbringer herkulischer Taten, blies in sein furchterregendes Muschelhorn namens Paundra. Und die haben also alle eigene Namen. Und dann kommt eine ganz entscheidende Stelle in diesem ersten Kapitel. Nachdem also alle großen Feldherren voller Enthusiasmus und Begeisterung ihr Muschelhorn geblasen haben und damit signalisierten, jetzt kann dieser lange erwartete, lange vorbereitete Krieg oder diese Schlacht beginnen, kam Arjuna, wandte sich an Sri Krishna, der sich bereit erklärt hatte, in dieser Schlacht seinen Wagen zu lenken, weil er ja den Schuh abgelegt hatte, nicht mitzukämpfen, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite, nicht eine Waffe in die Hand zu nehmen in diesem Krieg. Völlig unparteiisch sein wollte auf diese Weise, aber er stellte sich bereit, Arjunas Wagen zu lenken. Und in dieser Situation sagt Arjuna, O Unfehlbare, bitte lenke meinen Streitwagen zwischen die beiden Heere, damit ich all diejenigen sehen kann, die sich hier voller Kampfbegierde versammelt haben und gegen die ich in dieser großen Schlacht meine Waffen richten muss. Arjuna möchte wissen, wer gegen ihn angetreten ist. Lass mich diejenigen sehen, die hierher zum Kampf gekommen sind, um den niederträchtigen Sohn Dhritarashtras zu erfreuen, Duryodhan. O Nachkomme Bharatas, so von Arjuna angesprochen, lenkte Sri Krishna den vortrefflichen Streitwagen zwischen die Heere beider Parteien. Und Krishna war sehr geschickt. Er brachte den Streitwagen genau an die Stelle, sodass Arjuna sehen konnte, dass sein eigener Lehrer, Drona, dass sein verehrter Großvater Bhishma und all die anderen Angehörigen seiner Familie, gegen die er zu kämpfen hatte, vor ihm standen. All diejenigen, die er ehrte, gegen die Arjuna nicht mal ein freches oder ein freches Wort erheben würde, standen vor ihm und waren angetreten, um gegen ihn zu kämpfen. Da erkannte Arjuna, der mitten zwischen den Heeren beider Parteien stand, seine Väter, Großväter, Lehrer, Onkel mütterlicherseits, Brüder, Söhne, Enkel, Freunde und auch seine Schwiegerväter und seine Gönner. Als der Sohn Kuntis Arjuna all diese verschiedenen Freunde und Verwandten sah, wurde er von Mitleid überwältigt und sprach wie folgt. Hier sind wir Vers 28 des ersten Kapitels und die letzten 14 Verse des ersten Kapitels, in denen spricht Arjuna und bringt zum Ausdruck, dass er nicht kämpfen möchte, dass er angesichts dieser Situation nicht seine Waffen erheben möchte zum Kampf. Mein lieber Krishna, beim Anblick meiner Freunde und Verwandten, die mit solcher Kampfbegierde vor mir stehen, beginne ich am ganzen Körper zu zittern und mein Mund trocknet aus. Arjuna hat hier deutliche körperliche Symptome, die allen gezeigt haben, mit dem großen Feldherr stimmt etwas nicht. Er hat seinen Mut verloren. Und so heißt auch dieses erste Kapitel der Bhagavad Gita im Sanskrit Vishada Yoga. Jedes Kapitel der Bhagavad Gita, jedes der 18 Kapitel trägt einen Sanskrit-Namen, der auf das Wort Yoga endet. Yoga bedeutet, sich mit dem Höchsten zu verbinden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege und verschiedene Ebenen und Stufen, auf denen man sich mit dem Höchsten verbinden kann. Ich möchte das nur ganz kurz mal hier zeigen. So haben die 16 Kapitel der Bhagavad Gita tragen diese verschiedenen Sanskrit-Namen. Und das erste Kapitel heißt Arjuna Vishada Yoga. Das heißt, das Yoga der Verzweiflung Arjunas. Das Yoga der Verzweiflung. Und da mag man sich zunächst einmal fragen, das klingt aber nach einem sehr unangenehmen Yoga oder nach einem sehr komischen Yoga, das Yoga der Verzweiflung. Was ist das für eine Art, sich mit dem Höchsten zu verbinden? Aber es ist interessant und wichtig, denn häufig beginnt ja der spirituelle Weg mit Zweifel oder auch Verzweiflung. Zweifel an dem materiellen Leben, das man vorher geführt hat. Zweifel an den materiellen Motiven, aus denen man heraus handelt. Für Arjuna war das klar. Er war ein Kshatriya. Er war ein Angehöriger der adligen Kriegerkaste. Also einer Gruppe in der Gesellschaft, die gelernt hatte zu kämpfen, deren Aufgabe es war, die Bevölkerung zu beschützen. Kshatriya, das kommt von einer Sanskrit-Wurzel, die Schutz bedeutet oder zu schützen. Seine Aufgabe, seine Pflicht, sein Dharma als Kshatriya war es zu kämpfen. Dharma, das ist einer der großen Begriffe der Bhagavad Gita. Seine Pflicht, seine Verantwortung. So, von materieller Motivation her, das Dharma zu erfüllen, das Dharma seines Standes, seine Pflicht in seiner Familie. War es notwendig zu kämpfen? Und wenn er den Sieg erringen würde in dieser Schlacht von Kurukshetra, würde er ein blühendes Königreich für sich und seine Brüder gewinnen, das er genießen könnte. Also materielle Motivation zu kämpfen gab es genug. Wenn er weggehen würde, wenn er wegrennen würde, würde er nur Schmach und Schande ernten. Es war für ihn als Kshatriya eigentlich gar nicht möglich. Aber trotzdem zweifelt Arjuna an seiner Pflicht zu handeln, weil er seine Motivationen in Frage stellt. Diese materiellen Motive, ist es wirklich wert zu kämpfen für ein Königreich, für das zeitweilige Glück dieser Welt? Und so zweifelt Arjuna. Und wenn dieser Zweifel ganz extrem wird, und das wird er hier im ersten Kapitel bei Arjuna, dann wird daraus verzweifeln. Ich möchte an dieser Stelle nur einmal kurz in die Zuhörerschaft fragen, was würdet ihr mit dem Begriff der Verzweiflung verbinden? Was gehört dazu, damit ein Mensch wirklich verzweifelt ist?
Das Wort Verzweiflung, das steckt eigentlich nur das Wort Zweifel, wenn man halt Zweifel hat, wenn man nicht, wenn man nicht im Zustand vom Vertrauen ist, dann kann ich verzweifeln.
Ja, also kein Vertrauen.
Aus der Einheit raus.
Richtig, das steckt in dem Wort zwei drin, nicht? Man ist nicht mehr eins. Könnte man dann das vielleicht so formulieren, dass man kommt aus der Einheit heraus und geht in die Isolation, also Isoliertheit. Was gehört noch dazu? Also die Isolation ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn solange man nicht isoliert ist, noch irgendwo verbunden ist oder Zuflucht suchen kann, und sei es im Gebet, sei es irgendwo Zuflucht suchen kann, da kann man nicht wirklich verzweifelt sein.
Ausweglosigkeit.
Ja, Ausweglosigkeit ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt von Verzweiflung. Könnte das vielleicht noch differenzieren?
Angst, Unsicherheit, die Zukunft.
Ja. Angst ist sicherlich ein ganz wichtiger, diese ganzen Emotionen, die dazu gehören, Angst. Nicht? Bei Arjuna geht das bis in eine tiefe Depression hinein. Der ist also, er kann nicht mal mehr seinen Bogen festhalten, den Gandiva-Bogen, für den er bekannt und berühmt geworden ist. Den ihm, ich glaube, hat er den von Shiva bekommen? Den Gandiva-Bogen? Ich weiß nicht. Die Pashupata hat er von Shiva bekommen.
Pashupata kommt von Shiva. Gandiva kommt ja nicht von Agni. Also
ich kann mich daran erinnern,
aber will mir nicht 100%.
Ich bin mir auch jetzt nicht sicher, aber er hat diese göttlichen Waffen besessen, auf denen das ganze Universum wusste. Arjuna hat diese göttlichen Waffen und nur er konnte sie. Aber in dieser Situation konnte er nicht mal seinen Bogen mehr halten. Die Haare sträubten, sein Mund trocknete ihm aus, er war am Zittern. Er musste von seinem Streitwagen heruntersteigen und den Helm absetzen. Und
ja. Also völlig. Und gleichzeitig weinte er. Er war also trocken und weinte. Also sein ganzer Organismus ist durcheinander gewesen.
Ja. Es war also richtig körperliche Symptome. Das ist so die Ebene der Emotion an dieser Schrift.
Der beste Kult.
Oh ja.
Vielen Dank.
Dann die Ausweglosigkeit, die würde ich noch weiter unterteilen. Es gibt also auf der einen Seite die Handlungsunfähigkeit. Und auf der anderen Seite die Unfähigkeit, sich zu entscheiden. Das ist ein bisschen schwierig so zu schreiben. Entscheidungsunfähigkeit, ich kürze das hier mal ab. Die Unfähigkeit, sich zu entscheiden, selbst wenn es Wege gäbe. Aber man kann sich nicht entscheiden, ist in einem Dilemma. Man kann nicht diesen Weg gehen, ich kann nicht kämpfen, aber ich kann auch nicht kämpfen. Ja, die Unwissenheit, kein Weg zu sehen. Richtig. Er könnte kämpfen. Wie es seine Pflicht ist.
in den Kontakt.
Aber das bietet sich ja an. Das ist eine sehr schwierige Situation. Das kommt alles zusammen für ihn. Ganz wichtig, ganz entscheidend in dieser Situation ist für Arjuna, ich kann nicht einfach handeln in dieser Unwissenheit. Selbst wenn Krishna zu ihm sagt, kämpfe einfach, sagt er, nein, dieses Handeln in Unwissenheit ist sinnlos. Handeln aus materieller Motivation ohne die Grundlage des spirituellen Wissens ist sinnlos, selbst wenn es materiell noch so verlockend und noch so fruchtbringend und glückverheißend aussehen mag. Aber ohne tiefes spirituelles Wissen ist dieses Handeln sinnlos. Handeln in Unwissenheit ist sinnlos. Und so ist sicherlich eine der Grundlagen der Grundverständnisses, Grundaussagen der Bhagavad Gita. Handle, aber in Wissen. Und das bedeutet, dieses Handeln in Wissen führt zu Loslösung. Und wenn das dann noch in Hingabe geschieht, ist das vollkommene Handeln. Aber diese Aspekte der Verzweiflung, die werden im ersten Kapitel und auch noch am Anfang des zweiten Kapitels in den ersten Versen sehr drastisch geschildert. Und dann beginnt Sri Krishna in den ersten Versen des zweiten Kapitels seine Unterweisung an Arjuna. Und er wird jetzt systematisch, Kapitel für Kapitel, diese verschiedenen Aspekte der Verzweiflung Arjunas, seine Isolation, seine Unwissenheit, aus der er raus keinen Weg sieht oder sich nicht entscheiden kann, welchen Weg er gehen soll, seine Handlungsunfähigkeit und auch seine gestörten Emotionen, seinen gestörten Geist, wo Krishna systematisch diese verschiedenen Aspekte der Verzweiflung Arjunas angeht und sie aus seinem Geist entfernt, sodass Arjuna am Ende der Bhagavad Gita voller Mut ist und voller Wissen und voller Weisheit. Richtig, das also die Unwissenheit ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Richtig, sowohl die Handlungsunfähigkeit als auch die Entscheidungsunfähigkeit berührt. So, und in dieser Situation, ich möchte das nur so um überzuleiten zu den Unterweisungen Krishnas, die er dann Arjuna geben wird, wendet sich Arjuna an Krishna und sagt zu ihm, jetzt bin ich verwirrt und weiß nicht mehr, was meine Pflicht ist. Und ich habe aus geiziger Schwäche meine Fassung verloren. In diesem Zustand bitte ich dich, mir klar zu sagen, was das Beste für mich ist. Jetzt bin ich dein Schüler und eine dir ergebene Seele. Bitte unterweise mich. Und mit dieser Bereitschaftserklärung Arjunas wird er der vollkommene Schüler der Bhagavad Gita, der sich an Krishna wendet, um diese zeitlose Weisheit auch zu unserem Nutzen, nicht nur zu seinem eigenen Nutzen zu hören. Und an dieser Stelle möchte ich gerne das Wort übergeben.
Ich muss sagen, dass ich dieses Seminar bisher nur in der, sagen wir mal, ich habe öfters Seminare zur Bhagavad Gita gegeben, allerdings immer nur über gesonderte Kapitel und hauptsächlich in Klöstern. Ich habe auch sehr viele Vorträge gehalten über die Bhagavad Gita, allerdings nur über Themen, die dort angesprochen werden in den verschiedenen Kapiteln. Dieses Seminar ist das erste Mal, wo ich den Versuch unternehme, die ganze Bhagavad Gita, alle 18 Kapitel durchzugehen und vor einer Zuhörerschaft, die sehr weit gestreut ist. Wir haben einen Akademiker, der 7 Sprachen beherrscht, darunter auch Sanskrit. Wir haben auf der anderen Seite ein junges Mädchen von 15 Jahren, die noch zur Schule geht. Wir haben eine Verwaltungsleiterin, wir haben Sekretärin, Klavierlehrerin, Lehrer, ein Leiter der Ärzte oder ein Arzt, Yogalehrer, ein Yogalehrer, ist also von jedem etwas da. Und mein Mund ist ausgetrocknet und meine Gliedmaßen zittern und ich kann nicht einmal meinen Kugelschreiber halten.
Das Wachstum ist sehr groß.
In dieser Situation wende auch ich mich an Krishna, indem ich ein paar Mantren spreche, die in der vedischen Tradition vor Vorträgen gesprochen werden, um eben eine Verbindung herzustellen und aus der Isolation herauszukommen. Vandeyam Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajata Sahagana Gunatam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamsha Om Ajanati Mirandasya Jananjala Salakaya Shakshun Militam Yenai Tasmai Sri Gurave Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Shaji Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vielen Dank, Herr Dada, für die doch sehr schöne Einleitung und das Darstellen der Spannung, in der sich Arjuna befand. Du hattest mit dem Vers geendet, in dem Krishna eigentlich anfängt, sich des Geschehens anzunehmen. Und ich möchte diesen Vers gerne noch einmal zitieren. Arjuna sagt, nun bin ich verwirrt und weiß nicht mehr, was meine Pflicht ist. Und ich habe aus geiziger Schwäche meine Fassung verloren. In diesem Zustand bitte ich dich, mir klar zu sagen, was das Beste für mich ist. Jetzt bin ich dein Schüler und eine dir ergebene Seele. Bitte unterweise mich. Ich kann kein Mittel finden, diesen Kummer zu vertreiben, der meine Sinne austrocknet. Ich könnte nicht einmal davon frei werden, wenn ich ein blühendes und unangefochtenes Königreich auf der Erde gewänne und die Macht der Halbgötter im Himmel besäße. Mein spiritueller Meister kommentiert hier Folgendes. Arjuna hatte so viele Einwände vorgebracht, die auf Kenntnis der Grundsätze von Religion und Moral beruhten. Doch nun stellte sich heraus, dass er seine eigentlichen Probleme nicht ohne die Hilfe des spirituellen Meisters Shri Krishna zu lösen vermochte. Er sah, dass sein sogenanntes Wissen jetzt nutzlos war, wo es darum ging, die Probleme zu bewältigen, die seine ganze Existenz austrockneten. Akademisches Wissen, Gelehrsamkeit, eine hohe Stellung und so weiter und so fort sind nutzlos, wenn es darum geht, die Probleme des Lösens, des Lebens zu lösen. Und in einem anderen Kommentar wird ein Schlucker aus der Brihadaranyaka Upanishad zitiert, wo es heißt, wer in der menschlichen Form die Probleme des Lebens nicht löst, er ist ein Kripana und daher verlässt er diese Welt wie die Tiere ohne die Wissenschaft der Selbstverwirklichung zu verstehen. Im Sanskrit gibt es zwei Worte, Kripana und Mahatma. Ein Kripana ist ein Geizhals, jemand, der mit einem Schatz nichts anzufangen weiß. Nicht ein Geizhals macht zum Beispiel viel Geld unter der Matratze besitzen, aber behält es eben immer unter der Matratze, ohne es zu dem Wohl anderer oder zum eigenen Wohl einzusetzen. Ein Mahatma ist dagegen eine Person, die eine große Sicht hat. Maha heißt groß und Atma Seele. Und solch eine Persönlichkeit kann den eigentlichen Sinn des menschlichen Lebens nutzen oder die Möglichkeiten des menschlichen Lebens nutzen, indem er einen Pfad wählt, der ihn aus der Problematik des materiellen Daseins herausführt. Viele Menschen befinden sich in großer materieller Zufriedenheit und müssen erst wachgerüttelt werden. Ich weiß, als ich als Sohn einer sehr wohlhabenden Familie in Deutschland das erste Mal Mönche traf und die mir sagten, du hast Probleme, sagte ich, also könntest du das näher ausführen? Und er sagte, ja, du bist geboren worden und du musst sterben eines Tages. Und zwischendurch wirst du Alter und Krankheit sehen. Und alles, was ich tun konnte in diesem Augenblick, war, ein spöttisches Lächeln zu produzieren und zu sagen, na und? Die Vedas benutzen deswegen Shlokas, die uns wach rufen. Sie sagen, wach auf, Utishta, Utishta, Jagrata, schlafende Seele. Tamasima, Jyotir, Gamaha, geh von der Dunkelheit des Vergessens zum Licht. Weißt du nicht, dass du ein Amritaputra bist, ein Sohn oder ein Kind der Unsterblichkeit? Nicht? Jetzt hast du die seltene menschliche Lebensform erreicht. Wach auf und gehe den spirituellen Pfad. So, Arjuna, der uns alle stellvertritt, weil er Fragen stellt, die mit dem Problem des materiellen Daseins zusammenhängen, wird von Krishna unterwiesen. Er ist der ursprüngliche Hörer der Bhagavad Gita. Wir sind die nach ihm gestellten Hörer der Bhagavad Gita. Es ist gut, wenn wir also in dieses Seminar hineingehen und wir dürfen ruhig unsere existenziellen Fragen mitnehmen. Wir müssen sie sogar mitnehmen. Wir müssen, um einen Nutzen zu bekommen aus der Bhagavad Gita, in der gleichen Situation sein, oder sagen wir mal, eine ähnliche Haltung annehmen, will ich mal besser sagen, wie es Arjuna tat. So, ich möchte jetzt anfangen mit Krishnas Unterweisungen. Im ersten Teil der Bhagavad Gita, von Kapitel 11 bis von Text 11 bis Text 30, fängt Krishna an, Arjuna erst einmal Wissen zu geben. Er setzt praktisch einen Hebel an, einen Hebel an der Unwissenheit und klärt ihn zunächst einmal über seine eigene Situation auf. Das ist wichtig, dass wir verstehen, das ist der erste Schritt der Bhagavad Gita. Er gibt ihm sogenanntes Atma-Gyan. Gyan heißt Wissen und Atma heißt über das Selbst. Er ist sogar ziemlich intensiv mit Arjuna. Er sagt, während du so viele Worte sprichst, betrauerst du, was des Kummers nicht wert ist. Er nennt ihn einfach einen Dummkopf. Und sagt dann in Text 12, niemals gab es eine Zeit, als ich oder du oder all diese Könige nicht existierten. Und ebenso wird niemals in der Zukunft irgendeiner von uns aufhören zu sein. Arjuna macht sich Gedanken über das Problem des Tötens, dass Menschen aufhören zu sein, dass sie sterben, dass ihre Existenz beendet wird, gewaltsam. Aber Arjuna, Krishna sagt, das gibt es gar nicht. Das Sein ist ewig. Und er sagt, dass wir schon viele, viele Tode und viele Geburten erlebt haben. O Pater, sagt er, wie kann ein Mensch, der weiß, dass die Seele unzerstörbar, ewig, ungeboren und unveränderlich ist, jemanden töten oder jemanden veranlassen zu töten? Man kann den Schatten nicht umbringen. So kann man auch die Seele nicht umbringen. Es ist nicht möglich. Wie ein Mensch alte Kleider ablegt und neue anzieht, so gibt die Seele alt und unbrauchbar gewordene Körper auf und nimmt neue materielle Körper an. So einfach ist das. Krishna sagt viele Verse in dieser Hinsicht. Sie gehen von 11 bis 30. Ich werde das hier nicht so total analytisch machen. Und hört dann auf. Während Krishna dieses Jnana, dieses Wissen spricht, hat er eine bestimmte Handstellung. Und zwar diese. Daumen und Zeigefinger berühren sich. Und die drei Finger sind aufgestellt. Das ist das Jnana Mudra. Als nächstes nimmt Krishna eine völlig andere Position an. Er kommt von einem ganz anderen Standpunkt. Er erklärt nämlich Karma. Karma Kanda besser. Indem er ihm sagt, Arjuna sagt, was für Auswirkungen ihn auf diesem Schlachtfeld warten. Ich möchte einen dieser Texte aus dieser Sektion vorlesen. O Sohn Kuntis, entweder wirst du auf dem Schlachtfeld getötet werden und die himmlischen Planeten erreichen. Oder du wirst siegen und so das Königreich der Erde genießen. Erhebe dich daher und kämpfe mit Entschlossenheit. Wieso wird Arjuna, wenn er getötet wird, doch keinen Verlust haben? Wieso wird er, wenn er getötet wird, auf die höheren himmlischen Planeten erhoben werden?
Er erlangt sofort Befreiung.
Er erlangt sofort Befreiung, ist eine mögliche eine Antwort. Ich muss dazu sagen, ich habe mir vorgenommen, ich bin noch ziemlich in Fahrt, wie Sie alle merken, erstmal durch das Kapitel 2 zu gehen. Ich stelle das jetzt mal so als eine Frage, die vom Chor der Götter beantwortet wird. Also, ich meine damit nicht als Ansprechpartner, Sie alle oder euch alle. Der Punkt ist, weil Arjuna dann sein Dharma ausführt, seine religiösen Pflichten. Er wird somit in die höheren Bereiche der himmlischen Planeten gelangen und es gibt da nichts zu verlieren. Er wird da genießen. Oder er wird eben siegreich sein und er wird das Königreich auf Erden genießen. Also kein Problem vom Karma-Kanda-Teil. Vom Jnana-Kanda-Teil oder dem Wissen, dass man so und so nicht töten kann, kein Problem. Als nächstes vom Karma-Kanda-Teil. Als nächstes dann geht Krishna eine Stufe höher. Er erklärt sogenanntes Nishkama-Karma. Ich werde das alles nachher in einer Aufsicht, man braucht hier nicht mitzuschreiben, ich habe eine Folie dann dafür. Nishkama Karma. Er spricht von der Kunst zu handeln. Nicht heißt nicht, hört fast sich an wie nichts. Karma heißt Wünsche und Karma mit R heißt handeln. Er spricht von Tätigkeiten, die Arjuna tun will, tun soll, wo Arjuna keine materiellen Wünsche damit verbirgt, kein Motiv, wie du sagst. Er handelt einfach und gibt das Ergebnis ab. Er will es nicht selber haben. Er handelt, wie man auch sagt, in einer einfachen Übersetzung, in einem Instrumentenbewusstsein, als ein Instrument eines höheren oder göttlichen Planes. Krishna drückt das so aus in Text 50. Er sagt dazu, das ist Buddhi-Yoga, das Yoga der Intelligenz. Nicht, sich nicht als in eine Situation zu begeben, wo man von den Früchten der Handlung abhängig ist, sondern einfach seine als Instrument aufzutreten. Er sagt im Text 50, jemand, der sich im hingebungsvollen Dienst, das heißt im göttlichen Plan betätigt, befreit sich schon im gegenwärtigen Leben sowohl von guten als auch von schlechten karmischen Reaktionen. Deshalb strebe nach Yoga, der Kunst des Handelns. Und er sagt, indem sich die großen Weisen so im Buddhi-Yoga in Verbindung mit dem Höchsten betätigen, befreien sie sich von den Ergebnissen ihrer Tätigkeiten in der materiellen Welt. Auf diese Weise werden sie vom Kreislauf, von Geburt und Tod frei und erreichen den Ort jenseits aller Leiden. Buddhi-Yoga. Buddhi-Yoga ist der Yoga, den Krishna eigentlich empfiehlt. Er wird noch viel sprechen über Jnana und Karma. Was kann das für uns bedeuten? Ein Mensch in dieser Welt handelt immer entsprechend von Anziehung oder Ablehnung. Der will etwas tun. Raga nennt man das, Anziehung. Oder Dvesha, Ablehnung. Zum Beispiel innerhalb einer, viele von Ihnen, in einer Ehe, viele von Ihnen sind verheiratet, denken daran zu heiraten, haben sich schon geschieden aus einer Heirat, sind frustriert mit dem Thema oder begierig, was das Thema betrifft. Und so weiter und so fort. Es geht sehr viel um Wünsche und auch um Ablehnung. Ein Mensch, der sich in diesem Bewusstsein befindet, ist auf der materiellen Ebene tätig. Ein Mensch jedoch, der einfach seine Pflicht tut, ohne von Anziehung und Ablehnung, wie sagt man, beeindruckt zu werden oder beeinflusst zu werden, er hört auf, in dem Sinne der identifizierte Handelnde zu sein. Im zweiten Kapitel der Bhagavad Gita macht Krishna auch kurz einen Ausflug. Er erzählt Arjuna, was materielles Bewusstsein oder Handeln im materiellen Bewusstsein ist. Und ich finde, für solche von Ihnen und von euch, die sich für spirituelles Bewusstsein zunächst einmal interessieren, diese Aufgliederung sehr, sehr gut, wie sie kein Psychologe besser geben könnte. Ein Mensch, der materiellen Bewusstsein ist und voll mit Wünschen oder eigener Motivation ist, geht im Leben durch eine bestimmte Entwicklungskette hindurch. Das heißt, beim Betrachten der Sinnesobjekte entwickelt der Mensch Anhaftung an sie. Das ist Text 62. Aus solcher Anhaftung entwickelt sich Lust und aus Lust geht Zorn hervor. Nicht, wir sehen etwas, was uns gefällt. Eine Person oder eine Situation, die wir gerne mögen. Wir betrachten die Sinnesobjekte und plötzlich werden wir angezogen. Wir haften an, wir kleben an etwas. Es entwickelt sich in uns die Lust, es zu genießen. Aber wir merken dann, und das ist die dritte Phase, wir können nicht wirklich zufrieden werden. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, warum nicht? Manchmal fragen Leute, was habt ihr gegen materielle Befriedigung und Zufriedenheit? Und ich sage dann immer, oh, wenn es sie geben würde, gar nicht. Materielles Leben ist wie ein, oder materielle Sinnbefriedigung ist wie ein Feuer. Je mehr Nahrung man hineingibt, desto ungestümer wird es, wird sie, die Flammen. Wollen wir mal hier sagen, etwas, was unseren Veda-Akademie-Leiter vielleicht zu einer Art Schock versetzt, wenn ich hier einfach ein kleines Feuer starten würde. Wenn es nicht ausgelöscht wird, würde es sich verbreiten, es würde die schönen Teppiche ergreifen, das provisorische Inventar dieses Zimmers. Das würde sich verbreiten auf das ganze Dorf. Von dort Weisenstein übernehmen, ganz Deutschland und schließlich, also wenn es nicht gelöscht wird, die ganzen Planeten. Und dann würde es noch prasseln und nach dem nächsten Stern verlangen. So ist es mit Wünschen, mit materiellen Wünschen. Deswegen macht Krishna in dem Punkt Buddhi-Yoga klar, du solltest es lernen, Buddhi-Yoga, der Yoga der Intelligenz, bedeutet, dass man versucht, sich von materiellen Wünschen zu befreien, um auf diese Art und Weise nicht zu erleben, dass man sein Leben vergeudet. Er sagt also, aus dem Betrachten der Sinnesobjekte, den schönen Dingen im Leben, den schönen Situationen, entwickelt sich Anhaftung, aus der Anhaftung Lust und daraus dann Zorn. Erstmal Frustration, da spricht Krishna nicht drüber, weil das klar ist, und dann Zorn. Und dann geht es weiter. Aus Zorn entsteht völlige Täuschung. Und der Täuschung folgt die Verwirrung der Erinnerung. Nicht jemand, der zornig ist, wird getäuscht, tut etwas, er sagt etwas, er will etwas. Und aus der Täuschung geht die Erinnerung verloren. Er weiß nicht mehr, was wirklich wichtig ist. Wenn die Erinnerung verwirrt ist, geht die Intelligenz verloren. Und wenn die Intelligenz verloren ist, fällt man wieder in den materiellen Sumpf zurück.